Weil es heisst dann eben, gegen die Weisheit, wo aus seinen Worten gesprochen hat und gegen die Kraft vom Heiligen Geist, wo er damit geredet hat, der Stephanus, haben sie voll nicht können ausrichten. Der Stephanus ist jetzt nicht unbedingt gescheiter, heller gewesen, weder die Sieben. Er ist nicht auch nicht besser ausgebildet gewesen oder irgendwie ein besserer Redner. Ich habe gestern einen Test gemacht auf Facebook, ich bin der Weltverbesserer-Typ für die, die es wissen wollen. Aber es war der Heilige Geist, der einfach in ihm gewirkt hat. Der Heilige Geist, der ihm geleitet hat. Der Heilige Geist, der ihm die Weisheit gegeben hat und die Kraft in dieser Rede, in all dem seinem Wirken, das er gemacht hat. Was machen jetzt Menschen, wenn die Argumente ausgehen? Sie erfinden etwas. Und auch hier, im Vers 11 und 12, im 6. Kapitel, sehen wir dann, dass eben ein paar Männer die anderen angestiftet haben, ein paar Männer zu behaupten, der Stephanus hat gelästert über den Mose und hat auch Gott verhöhnt. Und sie haben es dann selber gehört. Und so hat sich einfach so ein Tumult ergeben, der sie nicht zuletzt vor den Hohen Rat schleppen. Und wenn das nicht genug wäre, holen sie auch noch falsche Zeugen. Und die sagen dann eben, und dieser Mensch hat sich abfällig geäussert gegen den Tempel und gegen das Gesetz. Wir haben zum Beispiel gehört, dass Jesus von Nazareth den Tempel werde abreissen und die Ordnungen ändern, die uns der Mose im Auftrag von Gott gegeben hat. Und wir müssen wissen, in dieser Zeit, wo da passiert ist, der Tempel die Institution. Also es geht nicht an dem Tempel vorbei. Ich würde sogar sagen, es ist zu einem Götzendienst geworden. Und jetzt schauen in dem hohen Rat, wo sie ihn reingeschissen haben, schauen alle zu dem Stephanus und warten gespannt, was er jetzt da zu seiner Verteidigung vorbringt. Und schon dort passiert etwas ganz Spannendes und Unerwartetes. Es heisst, zu ihrem Erstaunen sahen sie, dass sein Gesicht leuchtete wie das Gesicht eines Engels. Und was da beschrieben wird, ist eigentlich das, was passiert mit einer Person, was auch heute passieren kann mit einer Person, die ganz neu bei Gott ist. Und jemand, der ganz neu bei Gott ist, spiegelt irgendwann einfach, ob er es will oder nicht, einen Teil von seiner Herrlichkeit wieder. Weil wir in seiner Gegenwart sind, so wie es der Mose auf dem Berg erlebt hat. Meine Frage ist jetzt, wie geht es euch, wenn ihr Menschen gegenübersteht, die vielleicht sogar innerhalb von der eigenen Familie können angesiedelt sein, wo euch vielleicht schon ein paar Mal ja, so ziemlich vorwurfsvoll vielleicht behandelt habt, weil ihr ihnen zwar Verständnis entgegenbringt, aber vielleicht gleich nicht mit ihrer Meinung übereinstimmt. Weil ihr vielleicht in einer gewissen Sache ihnen sogar mühend widersprechen, was sie vielleicht sogar selber betrifft. Wie fühlt ihr euch in so Situationen oder auch im Geschäft, in eurem Umfeld oder täglich euch bewegt? Christ sein für mich, merke ich, für mich selber, braucht gerade manchmal innerhalb vom eigenen Familienumfeld am meisten Mut. Oder auch sehr viel. Der hohe Priester, der in dieser Zeit im Amt ist, fragt jetzt den Stephanus, ob das wahr sei, was ihm da die Leute auch vorwerfen. Und jetzt zeichnet der Stephanus ein Panorama von der Heilsgeschichte von Israel in seiner Predigt. Es geht ihm nicht darum, sich zu verteidigen. Das Einzige, was er will, ist die Wahrheit von Jesus so zu verkünden, dass die Leute, die dort an dem Tag rum sind, verstehen. In seiner Rede entkräftet er auch das Argument, wo die falschen Zeugen wegen dem Tempel in Diskussion gelegt haben. Er zeigt anhand von der Predigt, dass Gott immer gegenwärtig war. Und zwar lang bevor es den Tempel gegeben hat. Keiner von diesen Patriarchen, von diesen Vätern von Israel hat den Tempel gebraucht, um Gott nach zu sein. Es war immer eine geistliche Gegenwart, die gezählt hat. Oder wie Jesus sagt, am Jakobsbrunnen, glaube mir, Frau, Es kommt eine Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Aber die Zeit kommt ja, sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. Sie möchte der Vater, so möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gott ist Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. So, zu dem können wir eine Predigt haben, aber ich überspringe jetzt da. Was der Stephanus so zeigt, ist, dass sie jeden zurückgewiesen haben, der gekommen ist in einer gewissen Form als ein Retter und als ein Befreier. Der Mose hat ihnen verheißen, dass ein Prophet käme wie er. Und dass sie sollen gut drauf schauen und dass sie den Prophet sollen annehmen und auf ihn hören. Aber genauso haben sie auch eben Jesus abgewiesen, der als der Sohn Gottes der Prophet ist, den der Mose vorausgesagt hat. Der Stephanus sagt ihnen auch, und das muss wahrscheinlich besonders setzen, dass sie jeden Prophet getötet haben, der auf Jesus hergewiesen hat. Schließlich haben die Ratsmitglieder so einen elenden Wollen auf den Stephanus, weil sie ja eh nichts machen können, weil er in so einer Vollmacht dort steht, dass sie auf ihn losgehen. Das letzte Moment ist der Hampede. Und seine mutige Predigt, die er gehalten hat in der Kraft vom Heiligen Geist, hat sie so mit ins Herz getroffen, dass sie alles aufdeckt. Und so wie es eben heisst im Hebräer 4, denn eines müssen wir wissen. Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort. Das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Was erleben wir, wenn wir mit Menschen umeinander sind, zusammen sind und irgendwo Momente kommen, wo wir innen in aller Wahrheit, aber auch in allem Anstand müssen sagen, was Sache ist. Ich erinnere mich an einen Abend als junger Leutnant im Zürich Oberland. Wir haben Wirtschaftsmission gemacht und wir sind auf Gerüte immer in die gleiche Beiz. Und in der Zeit war es noch so, dass die Leute wollten, dass wir den Sonnenschein singen. Und immer etwa die gleichen Typen in dieser Beiz und alle anderen haben einfach den Song mitgesungen und im Refrain so richtig dämliche, zweideutige Anspielungen gemacht. Irgendwann ist mir das zu blöd geworden. Ich bin kein Musikdoppel. Und zwar für niemand. Und dann, als sie uns einem Abend gefragt haben, ob wir noch den Sonnenschein singen, habe ich gesagt, nein, machen wir nicht. Machen wir nicht. Und dann ist der Wirt hässig geworden. Dann müsst ihr auch nie mehr kommen. Und ich gesagt, gut, dann machen wir. Es hat ein bisschen Mut gekostet. Aber ich war mir einfach schade gewesen, noch länger zu hören, wie die Leute Lieder in Dreck ziehen. Mutiges Christsein in dieser Hinsicht heisst für mich auch, also auch, löse dich und wenn als Helsermee hyperoffiziell in einer Wirtschaft stehst, nachts um 9 Uhr, löse dich als Christ von menschlichen Erwartungen. Egal, wer es ist. Egal, ob sie noch ihre Fünf lieber gegeben hätten, für den Krieger verkauft haben oder nicht. Und mit dem Märtyrium von Stephanus verändert sich die Situation wirklich hier in Jerusalem. Es ist nämlich erstmals zu einer gewaltigen Verfolgung unter den Christen. Von den Juden her in dem Moment leider. Und mit dem Resultat, dass die Gläubigen aus Jerusalem geflüchtet sind, alle Gläubigen, alle Anhänger vom Messias, ausser die Apostel. Und die sind in die ganze bekannte Welt rausgegangen. Und was ist das anders? Das Evangelium hat sich auf eine indirekte Art schon mal rasch ausbreitet. Jetzt zum Hauptthema von heute, mutig Christ sein, praktisch. Kurz nachdem, als ich die letzte Woche den Bibeltext bekommen habe, bin ich über ein aktuelles Beispiel aus der Schweiz gestolpert, das uns zeigt, wie mutig Christ sie in unserem Land heute aussehen. Eigentlich, und da haben wir in der Predigtnotizen schon ein bisschen lesen können, eigentlich habe ich gemeint, der Fall sei abgeschlossen. Aber ich frage euch jetzt gleich, wer hat von euch schon mal vom vom freikirchlichen Pastor Norbert Wallet gehört aus Le Locle. Ich habe mal treffen vor ein paar Jahren und ich habe hier einen Zeitungsartikel gefunden von letzter Woche aus dem Bund. Und dort ist Folgendes gestanden. Es sei am Sonntag, am 11. Februar 2018 passiert, kurz vor den 11. Die evangelische Freikirche zu Le Locle hat wie jede Woche Gottesdienst gefeiert und die Polizei ist einmarschiert. Sie haben nach einem Pastor gefragt und ihn mitgenommen. In der Zwischenzeit ist der Norbert Wallet 64 und ist von der Neuenburger Staatsanwaltschaft per Strafbefehl verurteilt worden. Sein Delikt. Der Wallet hat den abgewiesenen Asylbewerber aus dem Togo den Schlüssel gegeben in seine Kirche, dass er dort übernachten kann. Er hat dem Mann mehrere Mahlzeiten spendiert, wie die Staatsanwaltschaft ihm vorwirft. Das Urteil für den Wallet, eine bedingte Geldstrafe von 1'000 Franken inklusive Eintrag im Strafregister. Der Wallet sagt dazu, es ist skandalös, so ein Urteil. Der 34-Jährige hat ja dann eine existenzielle Not erlebt, weil nach seiner Ablehnung vom Asylgesuch hat er kein Dach mehr über dem Kopf. Es geht doch nicht, sagt der Wallet, dass man einem solchen Menschen nicht hilft und zitiert das Wort von Jesus, das heisst: Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Hey, ich beschreibe hier heute Morgen nicht irgendeine Bananenrepublik mit einem schrägen Diktator. Ich beschreibe hier heute Morgen auch nicht irgendein totalitäres Regime wie in Nordkorea. Das ist die heutige Schweiz. Verurteilt ist der Wallet worden, gestützt auf den Schlepperparagraf für das Ausländer- und Integrationsgesetz, der Artikel 116. Und der richtet sich eigentlich gegen kriminelle Schlepper. Aber, weil wir Schweizer so detailliert sind, auch gegen Personen, die einem Ausländer einen rechtswidrigen Aufenthalt in der Schweiz erleichtern. Zum Beispiel eben in dem, dass sie ihm ein Bett vergeben oder eine Kille, wo er schlafen kann und eine warme Mahlzeit geben. Die Menschenrechtsorganisation auch Amnesty International in der Schweiz redet vom Delikt von der Solidarität. Allein im Jahr 2018, aktuellere Zahlen sind laut Bund nicht verfügbar, sind 962 Personen wegen dem Artikel verurteilt worden, wegen einem Verstoß gegen den. Nur 32 von denen sind wirklich Schlepper gewesen mit kriminellen Absichten. 622 Verurteilte haben einen ausländischen Pass gehabt, wahrscheinlich den Fehler gemacht, in einem Landsmann oder einem nahen Verwandten Unterschlupf zu bieten, hier in der Schweiz. Die anderen über 300, muss man davon ausgehen, dass sie Schweizer sind wie der Norbert Wallet. Das Delikt von der Solidarität soll jetzt dann kriminalisiert werden. So fordert es die grüne Genfer Ständerätin Lisa Massone in einer Initiative gegenüber dem Parlament. Nächste Woche oder die letzte Woche hat der Nationalrat über das beraten. Sie will, dass sich Flüchtlingshelfer nicht mehr strafbar machen, wenn sie aus achtenswerten Motiven aushandeln. Die Forderung wird auch von der Menschenrechtsorganisation Amnesty International in der Schweiz, von der Reformierten und der Katholischen Kirche, von der Schweizerischen Evangelischen Allianz und, stolz bin ich, von der Häuser mehr unterstützt. Egal, wie sich der Nationalrat entscheidet, der Pastor Wallet ist entschlossen, nicht einfach aufzugeben. Der Strafbefehl hat er angefochten vor Gericht. Er sagt, was legal ist, ist nicht unbedingt moralisch richtig. Ich habe nur meine Pflicht, um einem Menschen in Gefahr zu helfen. Das hat er im Staatsanwalt geschrieben. An dem Donnerstag, am 12. März, ist im Polizeigericht von La Jotte-Fonds vorgeladen. Und er sagt, je nachdem, wie das ausfällt, geht er bis auf Straßburg an den Europäischen Menschenrechtsgerichtshof. In meinen Augen tut der Wallet nur das Richtige. Er nimmt sich auf, dass mutiges Christsein zu einer juristischen Gratwanderung werden kann. In einer humanistischen Schweiz, notabene. Wir leben immer, oder nein, in einer humanitären, sorry, die Fremdwörter machen mir den Kopf weer. In einer humanitär engagierten Schweiz. Wir leben immer in einem Spannungsfeld zwischen dem, was der Staat von uns als Bürger fordert und das, was die Bibel sagt. Wir sollen uns zwar nach Römer 13,7 den Autoritäten unterordnen, die als Ordnungen vom Staat hergestellt sind, aber es hat auch alles eine Grenze. Und zwar gerade dort, wo eben Gesetzgebung und Praxis gegen unsere christlichen Werte gehen. Dort gilt dann, was die Apostel schon vor dem Hohen Rat, vor dem Stephanus seiner Situation gesagt haben. Urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Was für Situationen haben wir erlebt, wo es klar wird, ich muss Gott mehr gehorsam sein als Menschen? Vielleicht ist es in unserem Beruf schon mal so gegangen. Ich hatte mal einen Chef, der das Gefühl hatte, ich soll lügen für ihn. Ich bin nach 2 Wochen entlassen worden. Ich glaube, das war kein Fehler. Wenn ich jetzt so handle, kann ich entlassen werden. Vor dieser Situation kann jemand in der Schweiz gestellt werden. Aber wenn ich es als Christ nicht verantworten kann, was soll ich dann machen? Wir erleben heute noch keine offene Verfolgung in der Schweiz. Aber mit uns, wenn ich im Norbert-Wallis in IV anschaue, dann wird es schwieriger. Und Jesus sagt, wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Johannes 15. Wie auch immer das aussieht. Und ich bin dann beim Vorbereiten auf eine spannende Morgenandacht gestoßen vom Papst Franziskus. Ihr könnt von Franziskus verschiedene Meinungen hören. Aber er hat als Argentinier ja auch Verschiedenes erlebt. Und unter anderem hat es dort auch Diktaturen gegeben in diesem Land, immer wieder. Und der Papst hat jetzt Folgendes gesagt: Die erste Form von der Verfolgung habe mit dem Bekenntnis vom Namen von Christus zu tun. Dort gründet sie. Und das ist die offensichtliche Form von der Verfolgung. Die begegnet uns an vielen Orten heute auf der Welt. Aber die andere Art von der Verfolgung, die präsentiert sich so ein bisschen im Gewändli von der Kultur und von der Modernität und vom Fortschritt. Ein bisschen ironisch erklärt der Papst, denn das sei die sogenannte wohlerzogene Verfolgung. Man erkennt sie, wenn ein Mensch nicht verfolgt wird, über Jesus Christus bekennt, sondern weil er die Werte, die er als Kind Gottes hat, will bezeugen und sich zu eigen machen. Und genau das, denke ich, passiert da beim Norbert Wallet. Aber auch im CEO von der Edelschokoladefabrik Lederach, ja, am liebsten die mit Himbeeraroma, in dem geht es auch nicht anders, und zwar anfangs von diesem Jahr. Am deutlichsten, wenn einer deutlich zu seinen christlichen Überzeugungen steht, kann ihm das wirtschaftlich schaden. Sorry für die Polemik, aber auch das ist die Schweiz. Nach 10 Jahren hat Swissair die Zusammenarbeit mit dem Schokoladenhersteller beendet. Grund dafür ist Negativpropaganda. Nach Informationen vom Beobachter sollen Negativschlagziele wie der Schokikönigkampf gegen Abtreibung und Homosexuelle der Ursache sein. Firmenchef Johannes Lederach und sein Vater, Verwaltungsjahrrat, Präsident Jürg Lederach, machen offenbar etwas, wo Kreise, liberalere Kreise, nicht gutieren. Sie setzen sich klar ein fürs Leben und für die Familie. Ich will ehrlich sein mit uns, ich sehe da nicht den Teufel an der Wand, aber ich sehe gegenüber uns Christen doch etwas, was sich schleichend auf uns zubewegt. Unsere Stellungnahmen und Aktionen werden schon jetzt sorgfältig auseinandergenommen. Und das Muster entspricht dann eben für mich in diesen abschließenden Gedanken aus dem Live-Net-Artikel zum Lederach, was heisst, man kann die religiösen Ansichten vom Lederach vielleicht ein bisschen für grobschlächtig und altmodisch anschauen. Aber wegen dem und wegen einer negativen Presse den Vertrag zu kündigen, ist ein Paradebeispiel von Diskriminierung. Der Lederach zeigt Profil. Er hat gesagt, er bleibe, wie es kommt. So oder so. Und dann hat es eine Initiative gegeben von Leuten, die eine Unterschriftensammlung gemacht haben, 8000 Unterschriften gesammelt haben schon, dass der Vertrag mit der Swiss für den Lederach erneuert wird. Und dann hat er geschrieben, hey Leute, bitte hört auf mit dem. Ist egal. Auch da ist mutiges Christsein. Und dann nochmal der Papst Franziskus, der sagt, und da trifft er den Nagel auf den Kopf, so sehen wir jeden Tag, dass die Mächte Gesetz machen, die dazu verpflichten, einen bestimmten Weg zu gehen. Eine Nation, die diesen modernen und gebildeten Gesetzen nicht folgen will, oder zumindest nicht in ihrer Gesetzgebung solches Gedankengut haben, wird angeklagt und wird eben in wohlerzogener Weise verfolgt. Das ist die Verfolgung, wo den Menschen die Freiheit nehmen, auch die Freiheit von der Verweigerung aus gewissen Gründen. Der Franziskus, und damit komme ich langsam zum Abschluss, nimmt auch kein Blatt vor den Mund, wenn es darum geht, wer der Ursprung von dieser Verfolgung ist. Er hat gesagt, Gott hat uns frei geschaffen, aber diese Verfolgung nimmt dir die Freiheit. Und wenn du etwas Bestimmtes machst, dann wirst du dafür bestraft. Du kannst deine Arbeit verlieren und viel anderes. Oder du wirst ausgeschlossen. Das ist die Verfolgung der Welt, gemäss dem Papst. Und diese Verfolgung hat auch einen Anführer. Bei der Verfolgung von Stephanus sind die Anführer die Buchstabenexperten da, die Schriftgelehrten und hohe Priester. Der Anführer von der sogenannten wohlerzogenen Verfolgung, der ist von Jesus auch genannt worden. Das ist der Fürst von der Welt. Was uns als mutige Christen darf auszeichnen, ist Gott mehr zu gehorchen als den Menschen. Dort, wo wir von unseren biblischen Werten her klaren Handlungsbedarf sind. So wie der Norbert Ballet das macht. Was uns als mutige Christen auch darf auszeichnen, ist vielleicht gerade im Fall von Aufträgen, wenn sie den Lederach verloren hat, nicht auf unser Recht zu pochen, sondern mit der Lederach in einer segnenden Haltung zu verzichten und trotzdem weiter Swiss zu fliegen. Das ist die Grösse für mich. Der Bericht zum Martyrium von Stephanus zeigt uns aber auch, dass Jesus in unserem täglichen Leben nichts entgeht. Nichts entgeht von dem, was mit uns passiert. Jesus weiss jeden Augenblick, in was für einer Herausforderung wir stehen und auch was noch kommt. Das heißt, als Stephanus das sagte, packte seine Zuhörer ein unbändiger Zorn und ihre Gesichter verzerrten sich vor Wut. Stephanus aber vom Heiligen Geist erfüllt, blickte jetzt unverwandt zum Himmel hinauf, denn er sah dort die Herrlichkeit Gottes und er sah Jesus, der an Gottes rechter Seite stand. Was für ein Bild. Was für ein Bild. Wir dürfen in aller Verfolgung, in aller Diskriminierung ist ein grosses Wort, in aller Bedrängnis, einfach wissen, wir sind als Kind von Gott unter einem offenen Himmel. Jesus ist im Himmel und er hat die Tür aufgelassen, er hat selber gesagt, ich bin die Tür. Und in dem Moment, wo jetzt hier im Stephanus sein Schicksal, seine letzten Bögen macht, steht Jesus zur Rechten von Gott. Er steht aus Solidarität dem Stephanus gegenüber. Der Stephanus hat sich vor den Menschen zu ihm bekannt und jetzt sieht er, wie sich Christus zu seinem Diener vor Gott bekennt. Er sagt das auch. Mit dem Bild wollen wir in die Woche Jesus, der sich vor Gott zu uns als seinen Diener bekennt, in all unseren Herausforderungen, in all unseren Bedrängnissen, in all unserer Sprachlosigkeit, vielleicht auch Gelähmtheit. Mit dem Bild wollen wir in die Woche, weil Jesus genau das auch für uns tut. Und mit dem Bild wollen wir jetzt auch in Lobpreismoment. Wir wollen von Christus kommen. Wo steht für die zu denen steht, die auf der Gratwanderung sind. Wir wollen, so wie Christus zur Rechten von Gott, jetzt aufstehen im Gebet, im Lobpreis, die können. Und wir wollen für den Norbert Wallet einstehen in diesem Lobpreismoment, wo dem nächsten Donnerstag am Polizeigericht das Lajotte-Fond vorgeladen ist. Wir möchten hier vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt das Zeichen setzen. Und wir sind herzlich eingeladen, auch einfach für den Mann zu beten. Möge sich Gott unserem Land erbarmen und möge sich Gott einfach den Parlamentarier offenbaren und möge ihnen aufdecken, was sie sich bewegen. Gott segne uns und Gott segne die Schweiz.